Der Präsenter dieser Episode ist Feels Like, euer Spezialist für schnelle Regeneration durch sogenannte Neurokomplexe. Wenn ihr nach einer harten Session zum Beispiel merkt, dass Muskeln und Gelenke ordentlich gearbeitet haben, dann kommt der Muscle-Komplex ins Spiel. Ihr tragt ihn einfach direkt nach dem Training auf, aktiviert über die Haut die Regeneration und schickt eurem Gehirn ein klares Signal, hier bitte einmal die Verspannung lösen und die Regeneration anschieben. Das funktioniert, weil Feels Like auf bis zu 37 aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. Im Fall vom Muscle-Komplex sind es 31 an der Zahl, und zwar zu 100%. Keine Füllstoffe, kein Wasser, kein Alkohol, nur Wirkstoff in Premium-Qualität, natürlich unabhängig Anti-Doping geprüft. Wenn ihr das jetzt mal selbst testen wollt, dann geht ihr ganz schnell auf feelslike.sport und bekommt mit dem Code PP10 auch noch 10% Preisvorteil. Das Ganze ist komplett risikofrei, denn Feels Like bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon, und mir gegenüber sitzt wie immer euer und unser Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin Anna und moin alle da draußen. Ich grüße euch.
Wir hatten schon lange nicht mehr das Vergnügen, aber nachdem jetzt die Saison auf jeden Fall gestartet ist und alle schon voll im Training sind, haben wir gedacht, es ist heute definitiv Zeit für eine neue Folge, in der wir ein bisschen tiefer einsteigen wollen in eigentlich das Trainingsthema schlechthin, nämlich Leistungsphysiologie.
Wir steigen richtig tief ein. Ich kann jedem nur empfehlen, Zettel und Stift rauszuholen. Und am Ende der Folge gibt's auch noch eine kleine Prüfung, die abgelegt werden muss.
Oh,
ja. Okay. Also für dich und alle anderen dürfen zugucken.
Das dachte ich mir, ich passe auf.
Nein, aber also das haben wir uns durchaus vorgenommen für heute, und das fände ich auch echt gut. Also das ist natürlich auch meine ganz große Leidenschaft, durchaus nochmal ein kleines bisschen tiefer da reinzugehen und gewisse Dinge nochmal zu erklären, wenn wir so ein bisschen einmal den Seitenwink haben dürfen auf unser Power and Pace Projekt. Da ist es dies Jahr so, dass es die Möglichkeit gibt, auch nach physiologisch angepassten Trainingsplänen zu trainieren. Und deswegen gibt's ja auch in diesem Umfeld hier durchaus schon mal so Begriffe wie, keine Ahnung, VO2 Max und VLA Max, mit denen man so um sich schmeißt. Und damit uns irgendwie komplett klar ist, was das eigentlich so bedeutet, dafür soll uns diese Folge ja heute gerne helfen.
Genau, und letztlich geht es ja darum, dass man den Trainingsplan sieht und dann versteht, warum mache ich das überhaupt und was ist jetzt für was gerade gut. Wenn du Leistungsphysiologie einem Einsteiger in einem Satz erklären müsstest,
oh Gott,
kriegst du es hin? Können auch zwei sein.
Dann geht es in der Physiologie um die am Ende die Leistung, die dabei rauskommt, und um die Frage, welche Energiestoffwechselwege man sich bedienen kann, um welche Leistung zu bringen. Und wenn ich einen zweiten Satz anbringen darf, dann würde ich das so ein bisschen mehr praxisrelevant machen. Dann würde ich noch hinzufügen, dass die Form der Energiestoffwechselwege und das Wissen darüber ein ganz entscheidender, wenn nicht der alles entscheidende Punkt dabei sind, zu wissen, wie man Training auch effektiv gestaltet, also wie man seine eigenen physiologischen Potenziale wirklich entfaltet.
Mhm.
Und das ist so der Anwenderteil, ne? Also das eine ist irgendwie, jetzt habe ich nicht die offizielle Wikipedia-Definition von Physiologie, aber für mich ist es immer quasi die Form von Leistungserbringung, Energieumwandlung und dann natürlich die Anwenderfrage auch, wie komme ich jetzt am Ende des Tages irgendwie von einem zugeführten Kohlenhydrat, wie kann das jetzt am Ende des Tages Vortrieb generieren zum Beispiel?
Mhm.
Und für die Praxis ist dann relevant, welche physiologischen oder welche Anteile des Energiestoffwechsels gibt es eigentlich? Wie wirken die mit bei der Leistungserbringung? Also wann brauche ich die wie? Und vor allen Dingen dann natürlich auch, wie kann ich die verändern und welche Auswirkungen haben die auf meine allgemeine Leistungsfähigkeit?
Mhm. Bei mir stehen heute Abend noch IE-Intervalle an.
Ja.
Und ich werde mir bestimmt die Frage stellen, warum mache ich das überhaupt?
Genau.
Warum mache ich das?
Da machst du eine der ganz wenigen, oder was heißt ganz wenigen, aber eine der Einheiten, bei dem sich sehr klar rausarbeiten lässt, was für ein Warum die haben. Also die Trainingsqualität als solche beschreibt sich eigentlich immer über zwei Fragen. Erstens, warum mache ich diese Einheit jetzt gerade?
Mhm.
Ja, und die sollte ich richtig gut beantworten können. Und die zweite Frage, die sich in puncto Trainingsqualität stellt, ist, wie setze ich die um? So, und dein konkretes Beispiel jetzt gerade, warum mache ich Intermittent Exercise, das ist die Langform für IE, Einheiten, ist ganz klar zur Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme, Schrägstrich der, also VO2 Max ist die Abkürzung, Schrägstrich des aeroben Stoffwechsels. Und wenn es jetzt um das Wie geht, dann würde ich noch als kleine Empfehlung mit auf den Weg geben, zum Beispiel auf jeden Fall gerne sich vorher irgendwie vernünftig mit Kohlenhydraten zu versorgen. Also das heißt nicht, dass du Carboloading betreiben sollst, aber du solltest jetzt halt eben nicht zum Mittagessen das letzte Mal was gegessen haben und dann um 18 Uhr auf die Rolle gehen, sondern einfach dazwischen nochmal irgendwie einen kleineren Snack oder zwei kleinere Snacks zuführen, dass halt eben ausreichend Kohlenhydrate dir zur Verfügung stehen zum Beispiel. Plus jetzt natürlich sowas wie das Einhalten der richtigen Trainingszonen, als aber auch ausreichend sich mit Flüssigkeit zu versorgen, gerne ein bisschen Kühlung sicherzustellen, wenn du das auf der Rolle machst. Also natürlich etliche Sachen, die man beim Wie noch hinzufügen könnte. Aber klar ist, Intermittent Exercise verfolgen das einzige Ziel, den aeroben Stoffwechsel zu vergrößern. Und das machen die, indem die halt einfach eine Intensität mit sich bringen und einen Sauerstoffumsatz mit sich bringen, der am Ende auf vor allen Dingen eine mitochondriale Anpassung einzahlt. Und diese mitochondriale Anpassung, die führt unterm Strich zu einer Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme.
Und das passiert unmittelbar, nachdem ich vom Rad gestiegen bin, passiert da schon irgendwas oder passiert das in 3 Wochen oder in 6?
Also erstmal reicht auch nicht die eine Einheit, zumindest mal nicht für eine nachhaltige Anpassung, ne, sondern es bräuchte sicherlich ein paar mehr davon. Da ist jetzt aber wieder das Gute, es muss jetzt nicht nur IE-Einheiten geben, ne? Also das ist ja das, was man sich immer vor Augen führen muss. Training und die damit einhergehende Anpassung ist ja immer ein Zusammenspiel aus mehreren Reizen, die man so haben kann. Und wenn du dir jetzt die mitochondriale Biogenese anguckst, so nennt man quasi die Frage danach, wie so eine Plastizität sich verändern kann von deiner Mitochondrienstruktur. Und da gibt es unterschiedliche Reize oder Signale, die du auslösen kannst. Und diese unterschiedlichen Signale, die werden durch unterschiedliche Reize angesteuert. So, und jetzt ist die IE-Einheit beispielsweise eine, da kannst du dir sicher sein, dass du zum Beispiel eine erhöhte Menge an freie Radikale freisetzt, dass du dafür sorgst, dass du einen gewissen Calciumumsatz hast, dass du dafür sorgst, dass du einen ausgiebigen Umsatz von ATP und ADP hast und gleichzeitig vielleicht sogar auch an dem Punkt bist, dass du aufgrund der Intensität sagen kannst, dass möglicherweise sogar deine Sauerstoffsättigung ein bisschen absinkt, dass das so leicht hypoxische Bedingungen hat und so weiter und so fort. Und all die Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, sind alles sogenannte Signaltransduktionswege, die am Ende dazu führen, dass deine Mitochondrien sich anpassen. Wie genau die das tun, ne? Also inwieweit da die Arbeitsweise besser wird, die größer werden, die sich in der Anzahl erweitern oder. Das ist nicht immer so hundertprozentig klar, was genau da jetzt exakt passiert. Aber am Ende, ja genau, geht's um die Erweiterung, um den Ausbau deiner Mitochondrien. Und das sind ja die, deswegen sprechen wir da ja überhaupt drüber, die am Ende oxidative Phosphorylierung betreiben. Also quasi die den aeroben Stoffwechsel, der so heißt, weil der sich Sauerstoff am Sauerstoff bedient, die da irgendwie benutzt wird. Und deswegen ist das quasi der Klassiker für, je mehr Mitochondrien du hast, desto mehr Sauerstoff kannst du aufnehmen und vor allen Dingen verarbeiten in der Muskulatur und desto leistungsfähiger wirst du. Das ist eine klassische Je-Desto-Aussage.
Und die Mitochondrien vermehren sich, indem ich VO2-Max-Training betreibe?
Ja, nicht nur. Ne? Oder anders gesagt, VO2-Max-Training ist halt auch 6 Stunden Grundlage fahren. Also das darf man immer bitte nicht vergessen. Es ist nicht immer alles nur eine Frage der Intensität. Ne? Weil ich habe jetzt eben, glaube 4 oder 5 Signaltransduktionswege genannt. Ne? Jetzt kann man sich überlegen, dass zum Beispiel der Umsatz von Energie, also ganz simpel, letztendlich der Umsatz von Calciummolekülen zum Beispiel, die wir dauerhaft umsetzen, sobald wir in irgendeiner Form Muskelkontraktionen betreiben, als auch der Umsatz von ATP hin zu AMP, also Adenosintriphosphat zu Adenosinmonophosphat zu Adenosindiphosphat und einem frei werdenden Phosphat. Alles, ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, aber am Ende der einfache Energieumsatz auch schon dazu beiträgt, dass ich Signalwege ansteuere, die für die mitochondriale Biogenese wichtig sind. Und deswegen braucht es nicht zwangsläufig die Intensität, sondern mindestens genauso den Umfang. Und wenn ich das volle Potenzial ausschöpfen will, dann braucht's eigentlich immer beides, ne? Weil du wirst ohne Umfang nicht zurechtkommen. Also du kannst jetzt nicht dreimal in der Woche IE-Einheiten machen und dann davon ausgehen, dass du damit 70 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht VO2 Max erreichen könntest. Mhm. Gleichzeitig kannst du aber nicht nur auf den Umfang setzen. Das ist ja so ein bisschen alte Ausdauerschule, sag ich mal, ne? So 70er, 80er Jahre, gerade so Radsport und Co., wo man einfach sehr, sehr viel Umfang trainiert hat und die Intensität im Training eigentlich so ein kleines bisschen vielleicht auch eher vernachlässigt hat. Die kam dann durchs Rennen fahren und so weiter, ne? Das war dann was anderes nochmal. Aber am Ende, ja, wäre es eigentlich, ich will nicht sagen fahrlässig, aber es wäre durchaus schade, würde man einen dieser Wege in irgendeiner Form vergessen im Training, weil beide halt erheblich wichtig sind, unter anderem für eben die mitochondriale Anpassung.
Mhm. Genau. Wie bestimmt die VO2 Max das Leistungsniveau im Ausdauersport? Also ist jemand, der eine hohe VO2 Max hat, ist der automatisch gut im Ausdauersport? Sagen wir mal auf der Langdistanz.
Wenn wir dabei bleiben, dass es nur darum geht, ob der gut ist, dann ist die Antwort ja. Wenn wir darüber sprechen wollen, ob der auch der Beste ist, dann ist die Antwort vielleicht. Ja, und das liegt eigentlich an Folgendem. Wir müssen uns überlegen, also vielleicht spulen wir ein kleines bisschen gedanklich zurück. Der aerobe Stoffwechsel, über den wir hier gerade sprechen, ist einer von letztendlich drei Hauptstoffwechselwegen, derer wir uns bedienen, wenn wir Energie bereitstellen. Und der ist auf jeden Fall der wichtigste für den Ausdauersport, das kann man klar sagen. Und
egal wie lange der Ausdauersport dauert.
Ja, ich sag mal, so, wenn wir jetzt von Ausdauersport reden und wir reden von einer Belastung, die länger andauert als, naja, im Bereich von 4 bis 8 Minuten, dann würde ich sagen, ja. Und jetzt sind wir uns einig, alles, also jede Triathlon-Disziplin ist Ausdauersport und dauert länger als 8 Minuten.
Ja.
Es gibt nicht weniger eigentlich. Also von der Kurzsprintdistanz bis hin zum Ultra-Dekathlon, irgendwas Triathlon, ist der aerobe Stoffwechsel auf jeden Fall der wichtigste.
Mhm.
Und dann müssen wir uns das wie folgt überlegen, dass die maximale Sauerstoffaufnahme, ne, also das ist eigentlich die Metrik, die diesen aeroben Stoffwechsel beschreibt. Also die VO2 Max ist quasi die Metrik, wie ausgeprägt unser aerober Stoffwechsel so ist. Und wenn wir uns den in diesen Kontext einordnen, wie du es gerade gefragt hast, dann müssen wir sagen, dass die VO2 Max so ein Stück weit das, ja, wenn man so will, das Bruttokriterium der Beschreibung der Ausdauerleistungsfähigkeit ist. Und brutto ist wie bei jeder Lohnabrechnung auch, ne, du und ich, wir können das gleiche Brutto haben, das heißt aber lange nicht, dass das gleiche Netto dabei rauskommt, weil, wie wir alle wissen, du zum Beispiel gerne Kirchensteuer noch bezahlst, weil dir das wichtig ist.
Nein.
Und da wird da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was abgezogen von deinem Brutto. Und deswegen, anders als bei mir, bleibt da halt netto ein bisschen weniger übrig zum Beispiel. Und jetzt geht's dann noch um die Frage, wie ist eigentlich deine Lohnsteuerklasse? Und du musst deine 6 Fahrräder über Jobrad noch finanzieren von deinem Bruttogehalt. Da geht dann zum Beispiel auch ein bisschen was von ab. Langer Rede, kurzer Sinn. Nur weil brutto irgendwie gerade natürlich, dass das ja das vermeintliche Gehalt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass du deswegen auch zwangsläufig mehr Geld auf dem Konto hast als ich, weil du kannst von diesem Brutto auch diverse Abgaben haben, bis dann am Ende des Tages wirklich netto dein Lohnentgelt auf dem Konto ankommt. So.
Mhm.
Und genau so funktioniert es im Ausdauersport eigentlich auch. Wir haben einen aeroben Stoffwechsel und bei dem bedienen wir uns eben der Sauerstoffaufnahme und wandeln Energie um am Ende in Vortriebsenergie beziehungsweise in Leistung. So. Und jetzt ist aber die Frage, wie viel bei der Umsetzung eben unter Zuhilfenahme der Sauerstoffaufnahme wird denn aber für andere Prozesse gegebenenfalls gebraucht als für Vortriebsenergie. Und da ist immer so, dann haben wir den zweiten und den gleichzeitig zweitwichtigsten Stoffwechselweg, der da so zwischenfunkt, sage ich mal. Und das ist der sogenannte anaerobe Stoffwechsel. Und dieser anaerobe Stoffwechsel, der wird beschrieben oder der ist letztendlich quasi beschreibbar anhand der Glykolyse, also der Frage danach, wie viel, wenn man so möchte, Kohlenhydratstoffwechsel wir betreiben. Also die Glykolyse zeichnet sich dadurch aus, dass die ohne zur Hilfenahme von Sauerstoff irgendwie funktioniert. Deswegen ist das der anaerobe Stoffwechsel, der braucht eben keinen Sauerstoff. Und der wandelt am Ende des Tages Kohlenhydrate um, unter anderem auch in Laktat am Ende des Tages. Und diese Energieumwandlung vom Kohlenhydrat hin zu Laktat zum Beispiel, die ist grundsätzlich total super und auch irgendwo wichtig, aber halt eher für so hohe Intensitäten und Co. Also wenn wir jetzt 200 Meter Läufer sind, dann ist das für mich keine Ausdauerdisziplin, sondern halt deutlich kürzer. Und für den 200 Meter Läufer ist sicherlich der anaerobe Stoffwechsel bei der Energiebereitstellung etliche Male wichtiger als der aerobe Stoffwechsel. Mhm. Der braucht ganz viel Energiebereitstellung, ganz kurzkettig aus Kohlenhydraten in der Glykolyse zur Nutzung in den schnellen Muskelfasern und so weiter. So, wenn wir jetzt, sobald wir dann zum Triathlon rübergehen, stellen wir fest, okay, wenn der anaerobe Stoffwechsel erstmal eigentlich nur dafür da ist, irgendwie auch etwas höhere Intensitäten und Co. abzubilden und halt eine hohe, wir reden irgendwie von einer Performance auch in dem Falle des Energiebereitstellungsweges zu bringen, dann dürfen wir sagen, naja, so richtig häufig kommt das im Triathlon eigentlich nicht vor, dass wir irgendwie eine Belastung haben, bei der jetzt, bei der wir weit zum Beispiel oberhalb unseres metabolischen Fließgleichgewichts irgendwie fahren müssen, bei der wir sprinten müssen, Attacken fahren müssen, was auch immer was tun müssen.
Auch nicht bei den IE-Intervallen?
Bei den IE-Intervallen auf jeden Fall, kommen wir gleich zu. Mhm. Aber wir dürfen dann bei dem anaeroben Stoffwechsel gleichzeitig nicht vergessen, dass wenn wir den eigentlich gar nicht so unbedingt brauchen, den aber trotzdem haben, was halt, was wir leider uns nicht wünschen können, irgendwie wie wir die Stoffwechselwege gerne ausgeprägt hätten, weil dann bräuchten wir nicht trainieren, dann ist es in jedem Falle so, dass dieser anaerobe Stoffwechsel Kohlenhydrate verbraucht und wir im Triathlon immer überlegen müssen, dass das natürlich eines unserer limitierten Substrate ist, die wir so haben, oder eigentlich das limitierte Substrat, welches wir haben. Also wir kennen das immer, wenn der Mann mit dem Hammer kommt und wenn wir irgendwann unsere Leistung deutlich reduzieren müssen in einem Rennen oder vielleicht sogar abbrechen müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz klein, dass das damit zu tun hat, dass wir jetzt gerade unsere Glykogenspeicher, unsere Kohlenhydrate, ja, vielleicht gar nicht aufgebraucht haben, aber einfach sehr schnell entleert haben. So, und deswegen ist dieser anaerobe Stoffwechsel quasi deine Kirchensteuer oder dein Jobrad oder so, weil sich die Frage immer stellt, wie schnell läuft der denn für dich jetzt eigentlich gerade und wie viel Beteiligung der Glykolyse hast du an jeder noch so submaximalen Belastung, die du im Triathlon so eingehen kannst. Weil das Prinzip ist, je mehr Glykolyse du von Haus aus betreibst, desto mehr Kohlenhydrate verbrauchst du und desto nachteiliger ist das natürlich am Ende auf die für das Sparen deiner Glykogenspeicher. Also du wirst an irgendeiner Stelle die Belastung irgendwann mehr reduzieren müssen oder früher abbrechen müssen als derjenige, der tendenziell weniger Glykolyse betreibt. Mhm. So, und deswegen ist auch die maximale Sauerstoffaufnahme eben nur das Bruttokriterium, weil du kannst jetzt, deswegen eben meine Frage mit, ist der ein guter Ausdauersportler oder ist der der Beste? Wenn wir jetzt zwei Sportler nebeneinander stellen und die sind sinngemäß eineiige Zwillinge, also die sind gleich groß, die haben das gleiche Körpergewicht, die haben den gleichen Körperfettanteil, alles, was man sich vorstellen kann an Anthropometrie bei denen ist gleich. Und jetzt haben die beide eine Sauerstoffaufnahme, also eine VO2 Max von 80 Millilitern pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Die sind also richtig grundsolide ausgestattet, was den aeroben Stoffwechsel angeht. Und deswegen sind die beide auf jeden Fall schnell, komme was wolle, egal wie groß jetzt gerade die Glykolyse ist als Beispiel. Aber wenn jetzt der eine eher eine, sagen wir mal, mittlere Aktivität hat in seiner Glykolyse und der andere eher eine geringe, dann können wir die jetzt unterschiedliche Disziplinen gegeneinander machen lassen. Wahrscheinlich wird der mit der mittleren Glykolyse die 200 Meter schneller laufen. Aber bei jeder Triathlon-Disziplin wird garantiert der schneller sein, der die niedrige glykolytische Rate hat. Mhm. Und deswegen haben die beide eigentlich das gleiche Brutto, aber auf dem Konto kommt in der Endabrechnung bei dem einen weniger an als bei dem anderen.
Auch schon bei einer Sprintdistanz zum Beispiel, weil es länger als 8 Minuten dauert.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Also wir müssen dann immer sagen, dass der anaerobe Stoffwechsel, also wenn wir den nochmal aufdröseln, ne, das war jetzt alles irgendwie sehr schnell, ich weiß, aber ich habe es angekündigt, also verzeiht mir. Aber man muss sich am Ende überlegen, diese glykolytische Aktivität, es ist am Ende des Tages die Frage danach, wie viel Kohlenhydrate, oder im Allgemeinen erstmal gesprochen, die hängt durchaus ganz stark davon ab, welche Muskelfaseraktivität wir gerade haben. Also sinngemäß sprechen wir immer, oder in der einfachen Form sprechen wir immer von 3 verschiedenen Muskelfasertypen, die wir haben können. Das sind die schnellen und eher ja kurzzeitig belastbaren Muskelfasern. Klammer auf, 200 Meter Lauf, 100 Meter Lauf, Sprint, Antritt, Attacke, alles Mögliche. Dann gibt's die Typ 2 Fasern, das sind die, die zwar weniger Performance Möglichkeit haben in irgendeiner Form, also die sind einfach nicht ganz so schnell wie die anderen, deswegen heißen die auch despektierlich die langsamen Muskelfasern, aber das sind halt eben die, die deutlich mehr oxidativen Stoffwechsel betreiben können und die deswegen viel, viel länger arbeiten können, Klammer auf, alles eigentlich, was mit Triathlon zu tun hat. Mhm. Also für eine Triathlon Langdistanz, um es klar zu sagen, brauchen wir auf jeden Fall natürlich viel mehr von den vermeintlich langsamen Muskelfasern, weil die bringen uns durch die 7 bis x Stunden durch. Mhm. Und dann gibt's noch irgendwo so ein Mischtyp, sage ich jetzt mal, der würde die Erklärung jetzt gerade nicht einfacher machen. Aber die Frage ist dann alleine da schon, wie viele Aktivität ich zum Beispiel habe an Typ 1 Fasern. Mit der Frage vor allen Dingen, also der schnellen, mit der Frage vor allen Dingen, brauche ich die da gerade? Also die können sich bei dir halt auch beteiligen, wenn du die eigentlich noch gar nicht unbedingt jetzt gerade brauchst. Und dann ist das nicht unbedingt von Vorteil. Mhm. Ne? Und du hast gefragt nach Kurzdistanz. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Jetzt, da kannst du eine philosophische Frage rausmachen, weil der mit der mittleren glykolytischen Rate, der wird den Antritt vielleicht schneller hinbekommen. Vielleicht wechselt der auch schneller. Ne? Also vielleicht kriegt er alles, was so kurz, zackig, schnell, der schwimmt auch schneller an, zum Beispiel. Die Frage ist dann, bis zu welchem Punkt der diese Vorteile genießt und wann irgendwann die Nachteile ins Spiel kommen. Und Nachteile sind zum Beispiel sowas wie, dadurch, dass der mehr Glykolyse betreibt, produziert er auch mehr Laktat. So, das ist bis zu einem gewissen Punkt total egal, ja? Beziehungsweise, wenn man so will, vielleicht sogar vorteilhaft im Sinne der Energiebereitstellung. Aber an irgendeiner Stelle kommen wir natürlich dann langsam aber sicher an den Punkt, an dem wir sagen können, okay, je mehr Laktat wir jetzt gerade produzieren, desto mehr Laktat schwemmen wir dann irgendwo auch aus, ne, aus der Muskulatur heraus, ins Blut hinein am Ende des Tages. Und mit dem Ausschwemmen von Laktat schwemmen wir auch immer sogenannte Wasserstoffionen mit aus. Und diese Wasserstoffionen haben eine Auswirkung auf unseren pH-Wert, auf unseren Säure-Basen-Haushalt. Und in dem Falle ganz konkret ist das sehr, sehr einfach, als dass je mehr Wasserstoffionen ich ausschwemme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Körper irgendwann übersäuert. Und dann haben wir die klassische Übersäuerung, von der wir immer mal wieder sprechen, die wir auch alle irgendwie ja eigentlich kennen. So, ne? Also haben wir schon mal irgendwo erlebt. Und deswegen ist so ein bisschen die philosophische Frage jetzt gerade, ne, ab wann sind die Vorteile, die ich habe, durch schnelles Anschwimmen, durch vielleicht den schnelleren Wechsel, durch schnellere Anfahren, durch schnellere Loslaufen, ab wann egalisieren die sich dadurch, dass ich sagen muss, okay, dafür laufe ich jetzt aber als jemand mit einer mittleren glykolytischen Rate eher die Gefahr, dass ich jetzt gerade übersäuere, weswegen ich natürlich dann irgendwann die Geschwindigkeit, also die Leistung, wie auch immer, reduzieren muss, um eben nicht an den Punkt zu kommen, dass ich jetzt gleich hier, ne, komplett übersäuert habe. So, und deswegen so ganz präzise kann man das, also jetzt war das natürlich auch nur ein fiktives Beispiel, was ich genannt habe. Ich habe jetzt keine Zahlen geliefert. Es gibt natürlich auch nicht nur eine niedrige, eine mittlere und eine höhere Glykolyse, sondern ja, das ist natürlich eine Range, in der wir das abbilden. Das hat dann auch ganz viel damit zu tun, wo fängt denn Mittel an? Wie niedrig ist denn wenig? Zum Beispiel und so, ne? Und deswegen ist das jetzt einfach nur der Versuch, es schematisch zu beschreiben. Aber Ziel ist natürlich immer grundsätzlich rauszufinden, wie bin ich da so aufgestellt und dann natürlich sich auch die Frage zu stellen, für welche meiner Zielbelastungen ist denn jetzt welche Physiologie die optimale, ne? Und würden wir jetzt hier nicht eine Gruppe von Power and Pacern trainieren, sondern sagen, wir haben hier ausschließlich Kaderathleten, die sich vorbereiten auf ein Mixed Relay Rennen. Dann würden wir sehr sensibel sein bei der Frage danach, wie viel Glykolyse die betreiben, weil die werden eine Menge davon brauchen. Ne? Mhm. Und da ist ja die Belastung teilweise auch so kurz, dass wir sagen, ja, die sollen richtig viel Laktat produzieren. Ne? Also die sollen sinngemäß in jeder oder am Ende ihres Splits irgendwie ankommen und natürlich eine riesen Laktatkonzentration im Blut haben, jetzt gerade. Mhm. So groß, wie es irgendwie noch möglich ist, dass wir sagen können, okay, die haben sich jetzt voll ausgelastet, aber die sind noch nicht komplett eingegangen. So, ne? Und deswegen ist das so, wie gesagt, der philosophische Teil, wo es immer so ein bisschen schwierig ist, das schematisch zu beschreiben, aber letztendlich kein Problem, das für jeden Einzelnen rauszufinden und für jeden Einzelnen auch auszuloten im Prozess, welche Laktatbildungsrate, das ist die Metrik, die VLA Max für den anaeroben Stoffwechsel, ne, also für die glykolytische Aktivität, welche VLA Max jetzt gerade für den Einzelnen, die in Anführungsstrichen richtige ist. Und das Prinzip ist aber klar, je länger die Belastung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die niedrig haben wollen. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist, naja, wo liegt denn meine persönliche? Also nur weil ich weiß, dass die schon niedrig ist, heißt das ja nicht, dass ich jetzt dann pauschal hingehe und sage, jetzt tue ich alles dafür, dass meine Laktatbildungsrate sich senkt, ohne zu wissen, ob die nicht vielleicht schon niedrig ist. Mhm. Und das ist immer das Thema der Potenzialentfaltung, wenn ich das so sage im Training und auch, wie gesagt, bei jetzt gerade den Power-and-Pace-Mitgliedern, dass es darum geht, die eigenen physiologischen Potenziale zu entfalten. Und dazu gehört nun mal erstmal zu wissen, wo liegt denn trainingstechnisch mein physiologisches Potenzial? Also woran soll ich denn arbeiten, physiologisch, um wirklich nachhaltig besser und leistungsfähiger zu werden? Und dafür muss ich wissen, wie ich da physiologisch ausgestattet bin.
Also als ultimatives Ziel können, glaube ich, alle, die hier zuhören, festhalten, dass die VO2 Max möglichst hoch und die VLA Max möglichst niedrig sein sollte. Genau deshalb bieten wir ja die individuellen Physiologietrainingspläne an in dieser Saison. Was ist denn ein Faktor, der die VO2 Max am meisten limitiert?
Und ich würde gerade noch sagen, also die VLA Max möglichst niedrig, aber immer mit einem Auge auf zum einen irgendwie der Individualität, also wo liegt meine eigene maximale Laktatbildungsrate und auch wo will ich die für den Zielwettkampf hinhaben. Und ich bin deswegen so sensibel, weil, kurz mal ein disruptives Beispiel, aber ich habe auch schon Leute gehabt, bei denen war die einfach zu niedrig, obwohl ich die niedrig haben will. Ja, also ich habe auch schon Langdistanzathleten trainiert, bei denen war diese glykolytische Rate so niedrig, dass ich wusste, die ist jetzt gerade zu tief. So, und der betreibt zu wenig oder der kann auch zwischen diesen Energiestoffwechsel wegen sinngemäß zu wenig hin und her schalten. Also auch das ist möglich. Und ich habe auch.
Was hat das für Auswirkungen dann?
Dass du zum Beispiel wirklich gar nicht mehr in der Lage bist, irgendeine, oder sobald du dann irgendwie mal einen Tempowechsel gehen sollst, zum Beispiel, einfach nicht mehr unbedingt in der Lage dazu bist, weil dir halt, ja, weil du es sinngemäß geschafft hast, alle schnellen Muskelfasern jetzt gerade abzuschalten, dadurch, dass du die über deine glykolytische Aktivität nicht mehr versorgt bekommst. Ich habe mal eine Profi-Radfahrerin trainiert, in einem gesetzteren Alter, mit 25 Jahren Trainingsalter. Und bei der ist das so gewesen, dass da war Spezialdisziplin, sowas wie Klassementfahren, Zeitfahren und so weiter. Also Disziplinen, bei denen man immer sagen würde, eigentlich will man die maximale Laktatbildungsrate irgendwo so niedrig haben, wie es irgendwie geht. Dann ist es aber so, dass im Profi-Radsport bei den Frauen, ist durchaus deutlich anders bei den Männern, da sind die Rennen deutlich kürzer, deswegen ist da immer viel mehr Bewegung drin und viel mehr auch Tempowechsel, das ist übrigens das, was den Frauenradsport manchmal, finde ich, deutlich interessanter macht als den Männerradsport. Und da war es so, dass aufgrund von Geschlecht, Alter, Trainingsalter und so weiter, diese Glykolyse so niedrig war, dass wir ganz, ganz explizit dagegen gearbeitet haben. Dass wir wirklich gesagt haben, okay, die darf auf keinen Fall weiter runtergehen. Weil ansonsten brauchen wir über Klassementfahren nicht mehr sprechen, dann wirst du es nicht schaffen, dich im Feld sinnvoll zu behaupten und auch mal einen Tempowechsel zu gehen oder mal 30 Sekunden dich von sinngemäß hinten nach vorne durchzuarbeiten oder sowas in der Art. Deswegen war es ganz, ganz wichtig. Und dann da habe ich Dinge gemacht, die ich normalerweise, also mit 98% aller Athleten nicht machen würde, wie Hypertrophietraining, ne? Also wirklich ganz explizit daran gearbeitet, dass die schnellen Muskelfasern da bleiben und sich weiter ausprägen und so. Weil die halt eben gar nicht mehr ganz so viel irgendwie angeschaltet waren unter Belastung. Also deswegen, ne, mein sehr langes Aber jetzt gerade, wo du aber vollkommen recht hast, und das erkläre ich immer genauso, wie du es gerade gesagt hast, Bei der VO2 Max ist das viel, viel einfacher. Ne? Da gehen wir halt hin und sagen, je höher, desto besser. Für alle.
Mhm.
Also wirklich für alle. So.
Und da gibt es keinen zu hoch.
Da gibt es auf keinen Fall einen zu hoch. Ne? Jeder will die größtmögliche maximale Sauerstoffaufnahme haben, die er irgendwie haben kann. Man darf anfangen, so eine kleine Einschränkung zu bringen, immer dann, wenn, sag ich mal, die zeitliche Latenz der Sauerstoffaufnahme uns so ein bisschen in die Quere kommt. Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt uns in den Startblock stellen und dann heißt es auf die Plätze, fertig, los. Und dann sprinten wir Vollgas los.
Mhm.
Dann ist es immer so, dass gerade in den ersten Sekunden wir unsere Energie ausschließlich über den anaeroben Energiestoffwechsel bereitstellen. Ja, das liegt einfach daran, dass der aerobe Stoffwechsel, der hat so eine gewisse Latenz in seiner Aktivität. Bis der richtig mitarbeitet, vergeht eine gewisse Zeit.
Mhm.
Wenn man die Sauerstoffaufnahme misst, was wir ja zum Beispiel bei Heißeis tagtäglich tun, dann hat die in etwa so eine Kinetik wie so eine Herzfrequenz quasi, kann man sich so vorstellen. Mhm. Also wenn du da lossprintest und du hältst nach 100 Metern an, bist absolut Vollgas gelaufen und du bist gestartet mit einer Herzfrequenz von, sagen wir mal, 70 sinngemäß, dann ist die nach 100 Metern auch erst bei 110, dann bleibst du noch 20 Sekunden stehen, dann wird die weiter ansteigen. Ja, weil du bist, hast ja gerade hier Vollgas dich bewegt. Und so in der Art bewegt sich auch die maximale oder die Sauerstoffaufnahme, nicht die maximale, ne, sondern dauerhaft auch bei submaximaler Belastung. Und deswegen, bis die auf einem Plateau ist, wo die dann so richtig mithilft bei der Energiebereitstellung irgendeiner Leistung, braucht es halt einfach einen kleinen Moment. In Abhängigkeit davon, wie intensiv bewege ich mich jetzt hier gerade und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen beim 100-Meter-Lauf darf man getrost sagen, dass diese, also so schnell wie du und ich, die laufen, irgendwas roundabout 10 Sekunden zum Beispiel, ist das ja so eine Sache, ja, da ist die nicht so richtig dran beteiligt, weil da arbeitet die noch gar nicht richtig mit. Ne? Da steigt die gerade erst an. Bei 200 Metern ist das schon wieder was anderes. Ne? Da brauchen wir ja 20 Sekunden dann für. Und das ist schon so, dass man sagen kann, da ist zum Beispiel die, jetzt werden wir wirklich sehr präzise, aber da ist so die Kinetik der Sauerstoffaufnahme schon wieder was ganz Wichtiges. Also da will ich im Training dafür sorgen, dass die Sauerstoffaufnahme im Allgemeinen nicht unbedingt träge ist und eine größere Latenz hat, sondern da will ich vielleicht auch mal zum Beispiel sowas wie eine IE-Einheit sinngemäß einbauen, damit die einfach wirklich mal, ne, Vollgas gefordert ist und dann wieder Pause macht und wieder Vollgas gefordert ist und dann wieder Pause macht und so weiter und so fort.
Mhm.
So, und deswegen eigentlich, ne, mindestens bei allen Ausdauersportlern pauschal, je höher die VO2 Max, desto besser. Irgendwann, wenn die Belastungszeit wirklich dann ganz, ganz kurz ist, so in der Leichtathletik und Co., dann sagen wir, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich die für 100 Meter, ob es mir da super, super wichtig ist, dass ich auf jeden Fall 90 Milliliter Sauerstoffaufnahme brauche. Was da häufig auch die Schwierigkeit ist beim 100-Meter-Läufer, ist halt einfach, der darf nicht wahnsinnig viel Umfang zum Beispiel im Training haben. Ne? Da ist die Frage, wie der diese Sauerstoffaufnahme überhaupt trainieren kann, ohne seine schnellen Muskelfasern irgendwie zu benachteiligen. Also der kann nicht 10 Kilometer locker laufen gehen, als Beispiel. Ne? Der
weil darf dadurch auf keinen Fall die Umfang langsamen Muskelfasern getriggert Fall. Werden. Ja.
Ja, weil vor allen Dingen die schnellen dann langsam werden.
Ja.
Ne? Das ist das große Problem. Genau, deswegen bitte nicht mit Spielsportarten irgendwie Dauerläufe im Wald machen. Gerne. Also in der Kreisklasse noch okay, ne? Alles ist besser als nix und so. Da kann man das machen. Aber sobald ich jetzt im Profisport wäre, würde ich irgendwie dafür sorgen wollen, dass die ganz wenig, sag ich mal, gleichmäßige Belastungen in irgendeiner Form im Training haben. Also jetzt bitte nicht die 10 Kilometer locker laufen, zum Beispiel. Dann lieber auf dem Platz, Spielform, hohe Intensitäten und das über Zeit. Genau.
Okay, wir sind aber quasi immer danach bestrebt, einen Kompromiss zu finden.
Ja, wir sind immer daran bestrebt, das Individuum zu betrachten und für dieses Individuum dann am Ende klipp und klar zu sagen, und jetzt kommt natürlich ein Faktor mit rein, den haben wir bisher einfach ignoriert, wie viel Möglichkeit hast du denn auch im Training, um deine Physiologie zu verändern? Und vor dem Hintergrund dieser Möglichkeit, also vereinfacht gesagt, in Form von Trainingsumfang, ne, kannst du 5 bis 6 Stunden die Woche trainieren oder 15 bis 18. Das macht einen Riesenunterschied.
Ne?
Und vor dem Hintergrund dieser Möglichkeit, wie gehen wir jetzt hin und versuchen, deine Physiologie zu verändern? Ich mache ein Beispiel. Wenn wir jetzt einen Triathleten haben und bei dem kommt raus, der hat eine, jetzt wieder disruptiv, eine hohe, ne, oder sagen wir eine mittlere Sauerstoffaufnahme und eine mittlere Laktatbildungsrate. Mhm. Dann würde man jetzt auf dem Papier hingehen und würde sagen, na gut, das ist irgendwie sinngemäß 50-50. Der könnte an beidem arbeiten. Der könnte das eine anheben, also die VO2 Max größer machen, und er könnte gleichzeitig die VLA Max kleiner machen, mhm, zum Beispiel. Ne? So, soweit die Theorie.
Kannst du jetzt grob einordnen, was Mittel bedeutet?
Entschuldige, natürlich, klar. Also die maximale Laktatbildungsrate bewegt sich immer auf einer biologischen Range von, im Ausdauersport, von grob 0,3 Millimol pro Liter pro Sekunde bis hin zu 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also wir reden davon von einer Produktionsrate, also immer eine Menge an produziertem Laktat pro Zeiteinheit, deswegen die Sekunden. Mhm. Und was man sich merken kann, irgendwo zwischen 0,3 und 0,9. Ja? Mhm. Im Groben. Wenn wir jetzt den 100 Meter, 200 Meter Läufer haben, dann liegt der irgendwo da drüber. Der liegt dann so bei 1, irgendwas. Mhm. Wenn wir die ältere Frau haben mit einem hohen Trainingsalter, dann kann die gut und gerne auch unterhalb dieser 0,3 liegen. Mhm. Ja? So, und deswegen kann man sich aber im Groben merken, 0,3 bis 0,9, also ich wette drauf, ich meine, wir werden es jetzt sehen, aber dass wir von den Mitgliedern von Power & Pace, würde ich denken, werden wir 95% irgendwo in dieser Range finden. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe die letzten 10 Jahre Gewichtheben gemacht und möchte jetzt aber wechseln zum Ausdauersport, dann kann es auch sein, dass wir mal jemanden finden mit einer 1, irgendwas, mhm, ne, weil gerade so hohe Lasten über einen relativ kurzen Zeitraum, also wie zum Beispiel hypertrophierendes Training, das ist natürlich ein klassischer glykolytischer Sport auch in irgendeiner Form oder hochglykolytischer Sport.
Und aus dem Fußball bestimmt auch.
Ja, genau, wobei da ist immer dann so ein bisschen die Frage, ob das wirklich dann so groß ist. Wenn wir jetzt jemanden finden, der aus dem Marathonlaufen kommt und die letzten 30 Jahre Marathon gelaufen ist und über 60 ist, dann kann es auch gut sein, dass die Laktatbildungsrate dann vielleicht auch mal unter 0,3 liegt. Mhm. Genau, also, ne, aber das ist die grobe Range. Genau, okay. Hast du völlig recht. So, und wenn jetzt, ne, Mitte würde jetzt heißen, wir machen mal so ein mittleres Beispiel für einen Hobbysportler und sagen jetzt einfach mal, der hat eine Sauerstoffaufnahme von 55 Millilitern, was schon anständig ist. Also immer wenn ich Milliliter sage, ist gemeint Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Sorry, mhm, wenn ich das immer so abkürze. Und eine Laktatbildungsrate von 0,6 Millimol pro Liter pro Sekunde. So, das wäre irgendwo was, wo wir sagen würden, verglichen mit der Referenzgruppe eines, sagen wir mal, 45-jährigen Ausdauersportlers, wäre das beides Mittel. So, mhm, wenn der jetzt sagt, ich kann im Training, weiß ich nicht, 10 bis 12 Stunden Trainingszeit zur Verfügung stellen, dann ist das eine ganz andere Ausgangsbasis, als wenn der sagt, ich kann 5 bis 6 Stunden Trainingszeit zur Verfügung, mhm, stellen. Weil bei 5 bis 6 Stunden, deswegen erkläre ich das, haben wir schon eine, ja, in Anführungsstrichen oder im Hinblick auf die Reduzierung der Laktatbildungsrate, eine kleine Limitation im Training. Da können wir sagen, so, okay, was der schon mal nicht macht, sind jetzt irgendwie längere Grundlageneinheiten als Beispiel, weil der, mhm, trainiert 5 bis 6 Stunden die Woche, das verteilt der auf 4 bis 5 Einheiten, sagen wir mal, ne, so ein klassischer Allrounder bei Power & Pace zum Beispiel, dann wird das tendenziell etwas schwieriger. Dann fängt man an zu basteln und überlegt sich, okay, wie kann ich die Laktatbildungsrate über, ja, ne, einen anderen Weg vielleicht ändern als über reine Grundlageneinheiten. Und dann kann man da hingehen und kann sagen, okay, naja, bevor ich das jetzt aber versuche und das zu so einer ineffizienten Nummer wird, kann ich vielleicht trotzdem sagen, okay, dann setze ich doch den Fokus ganz klar auf die Sauerstoffaufnahme, auch wenn vielleicht beide Metriken gerade Mittel sind. Mhm. Ich kann einen entkoppelten Trainingsschwerpunkt haben im Vergleich zur theoretischen Ausprägung meiner physiologischen Baustellen oder Energiestoffwechselwege. Genau. Mhm. Und das halt hängt halt immer davon ab. Und deswegen Fokus immer auf individuell, ne? Und die Frage danach, wie sieht unsere Physiologie aus? Vor welchem Hintergrund oder welche Möglichkeiten habe ich, die zu verändern? Wie ist mein Zielwettkampf? So, und daraus entsteht dann irgendwie die Anweisung, die Empfehlung fürs Training, hier und da einen Schwerpunkt zu setzen.
Mhm.
Genau.
Sollen wir mal in die Trainingsinhalte ein bisschen reingehen?
Ich habe vorher eine Frage an dich.
Ja, es ist eine Prüfungsfrage.
Es ist eine Prüfungsfrage.
Oh Gott.
Weil ich würde gern, also wir können auf jeden Fall auch noch zum Training kommen und wir können noch 78 Episoden machen, rein zum Thema Leistungsphysiologie, Energiebereitstellung und alles, was dazugehört. Aber ich habe eine Quizfrage, die stelle ich immer wieder gerne. Mhm. Und zwar, wie nennt sich denn der Zustand, bei dem die Resynthese von ATP gestoppt ist und es zu einer dauerhaften Bindung von Aktin und Myosin kommt?
Das ist dein Ernst?
Und das dürfen alle zu Hause mitraten, oh jetzt gerade, ne? Also du musst es nicht wissen, ist alles okay. Normalerweise, ja, okay, erkläre ich das.
Jetzt auch nicht, ich sag jetzt nicht, was ich studiert habe.
Alles gut, nein. Das ist wirklich, also das ist immer wie eine kleine, ich will gar nicht sagen eine Fangfrage, aber warum ich das erzähle, ist immer mein Beispiel dafür, wie wir noch tiefer einsteigen. Wir reden hier noch sehr oberflächlich über Energiebereitstellung und Co. Also Aufklärung, ne? Der Zustand, oder wenn wir von einer dauerhaften Bindung von Aktin und Myosin sprechen. Mhm. Aktin und Myosin sind die beiden Kollegen, die an der Muskelkontraktion beteiligt sind. Ja. Ja, die gleiten ineinander. Da gibt's so ein paar Filamente und so weiter. Und immer wenn wir uns bewegen, betreiben wir ja eine Muskelkontraktion. Wir haben irgendwann mal hier Sportunterricht 9. Klasse gelernt oder Biologie, dass eine Muskulatur, die kann auch nur kontrahieren, ne? Die kann nicht wieder auseinandergehen, sondern die muss dafür loslassen quasi. Oder die hat einen Antagonisten, der daran mitarbeitet, dass der Muskel sich wieder auseinanderzieht. So. Und diese Aktin- und Myosin-Bindung ist am Ende eine Kontraktion, die sich nicht wieder löst. Also ähnlich wie, wenn wir einen Krampf haben zum Beispiel, dann ist das so ein Zustand von, naja, die ist irgendwie, die ganze Zeit ist die da, diese Kontraktion, wir kriegen die nicht mehr willentlich gelöst. Mhm. Die ist aber auch vollkommen willkürlich. Also wir können das nicht steuern. So, und wenn wir Aktin und Myosin ineinander verhakt haben, sag ich mal, die Muskelkontraktion ausgelöst haben, dann brauchen wir ATP, um diese Kontraktion wieder zu lösen. Und ATP ist am Ende der kleinste gemeinsame Nenner an Energie, in die wir sämtliche Energie, die uns in irgendeiner Form begegnet, in Form von Kohlenhydraten und Fetten und so weiter und so fort, egal in welcher Umwandlung, am Ende haben wollen. Wir brauchen ATP. Das ist das, was wir mit jedem, wenn wir ein Gel oben reinstecken oder in den 3 Tagen vorher Carboloading betreiben, dann machen wir das, um irgendwann aus eben diesen Topfnudeln am Ende ATP zu machen. Mhm. Und dieses ATP brauchen wir für die Kontraktion und auch, um die wieder lösen zu können. So, und um die Quizfrage zu beantworten, die klassische Leichenstarre, wer kennt's nicht, ne? Klassiker, ist der Zustand, in der unser Energiestoffwechsel eben nicht mehr funktioniert, wir kein ATP mehr resynthetisieren und deswegen zu dieser Verkrampfung des Körpers kommt. Ja? Mhm. Und das erkläre ich deswegen, weil eben gerade ATP ist eine Sache, das darf man vielleicht noch sagen, zu all diesen Energiebereitstellungswegen, die wir gerade gehabt haben. Am Ende des Tages muss man sich vorstellen, sowohl der aerobe Stoffwechsel als auch der anaerobe Stoffwechsel, von dem gibt es streng genommen auch zwei. Ne? Es gibt einen A-Laktaziden-Stoffwechsel und einen Laktaziden-anaeroben Stoffwechsel. Wir brauchen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber all die sind dafür da, mit all ihren Abwandlungen, um am Ende des Tages immer ATP zu resynthetisieren. Ja, wenn wir also loslaufen aus unserem Startblock, dann brauchen wir im allerersten Moment ATP, um diese allerersten Muskelkontraktionen bereitstellen zu können. Unsere ATP-Speicher sind sehr schmal. Das ist jetzt nicht wie bei den Körperfettspeichern, dass wir uns links und rechts in die Hüfte fassen können und unsere ATP-Speicher greifen können, mhm, oder sowas. Das klappt leider nicht. Schön, dass du dir auch gerade in die Hüfte fasst, genau wie ich.
Ja, sicher.
Und um ATP zu resynthetisieren, haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, und diese unterschiedlichen Stoffwechselwege, die unterscheiden sich wieder gravierend in ihrer Leistungsfähigkeit. Deswegen brauchen wir für den 100-Meter-Sprint den anaeroben Stoffwechsel, weil der viel leistungsfähiger ist als der aerobe. Mhm. Wohingegen wir für eine Triathlon-Langdistanz vermehrt den aeroben brauchen, weil der zwar weniger leistungsfähig ist, aber die Leistung bei einer Triathlon-Langdistanz auch nichts ist im Vergleich zu der Leistung bei einem 100-Meter-Lauf, also in der Kürze der Zeit, mhm, ganz klar. Aber der aerobe Stoffwechsel, der baut quasi darauf auf, dass der am Ende die Substrate Kohlenhydrate und Fette verbraucht. Und die sind relativ unlimitiert. Also Kohlenhydrate viel limitierter als Fette. Mhm. Ja. Aber das ist halt eben nicht so wie beim zum Beispiel anaeroben Stoffwechsel oder halt auch beim, ja, am Ende bei dem A-Laktaziden Stoffwechsel, der basiert zum Beispiel auf energiereichen Phosphaten wie Kreatinphosphat. Und auch der Kreatinphosphatspeicher ist nichts im Vergleich zu unserem Körperfettspeicher. Mhm. Ja? Und das ist immer das, was man sich vor Augen halten kann. ATP-Resynthese ist das Zauberwort, wenn es darum geht, was diese Energiestoffwechselwege am Ende des Tages machen sollen. Ja, und deswegen.
Und das passiert permanent.
das passiert gerade jetzt auch, wenn wir hier sitzen, egal ob wir reden oder zuhören. Ne? Wir müssen auch jetzt gerade, wenn wir hier sitzen, wenn wir uns das ganz kurz vorstellen, ne, der ein oder andere wird jetzt auf der Rolle sitzen und das, der kann das abstrahieren, aber du und ich, wir sitzen jetzt hier, wir erbringen lediglich die Leistung, als dass wir ja hier sitzen, uns halbwegs aufrecht halten müssen, wach bleiben müssen, sonst wird es irgendwie doof, und dabei noch ein kleines bisschen denken müssen und reden müssen. So. Und für diese Leistung, die wir hier gerade bringen, Leistung hat die Einheit Watt. Ja? Mhm. Und Watt ist nichts anderes als Joule pro Sekunde. Die physikalische Umrechnung ist Joule pro Sekunde. Und dann stellen wir fest, anhand der Einheiten schlüsselt sich schon auf, dass Leistung nichts anderes ist als ein Umsatz von Energie pro Zeiteinheit.
Mhm.
Also, weil wir jetzt hier gerade nur relativ locker sitzen und reden, haben wir eine sehr kleine Leistung, die wir gerade erbringen. Würden wir jetzt, wie 50% der Zuhörer, auf der Rolle sitzen oder laufen, dann würden wir eine höhere Leistung bringen. Wir würden also mehr Energie in gleicher Zeit umsetzen. Ja, und deswegen ist das Prinzip zum Beispiel sehr einfach, dass, wenn es um die Frage unserer Leistungsfähigkeit geht, die Antwort ganz einfach ist, je mehr Energie wir imstande sind, pro gleicher Zeiteinheit umzusetzen, desto leistungsfähiger sind wir.
Mhm.
Ja, wenn wir 200 Watt fahren, dann haben wir ungefähr einen Energieumsatz, kann man sagen, von ganz grob so 700 Kalorien in der Minute, in der Stunde, Entschuldigung.
Mhm.
Und jetzt kann man das abstrahieren. Wenn man 400 Watt fahren können will, da muss man in der Lage sein, ziemlich genau das Doppelte, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr, an Energie pro einer Stunde umsetzen zu können. Und diesen Energieumsatz, den machen wir über aeroben Stoffwechsel und anaeroben Stoffwechsel. Wenn, aber natürlich nur dann, wenn unsere Stoffwechselwege groß genug sind, um halt diese Energieumsätze auch wirklich leisten zu können.
Mhm.
Und deswegen kann man klar sagen, dass die besten Ausdauersportler dieser Welt sind halt die, die auch die meiste Energie pro Zeiteinheit umsetzen können. Und das unterscheidet uns jetzt hier alle, die wir da zuhören und reden, von halt den Top-Profis in unserer Sportart. Die sind einfach in der Lage, mehr Energie pro Zeiteinheit umzusetzen. Und deswegen können die auch diese Energie dann in Vortrieb umwandeln und schneller schwimmen, Radfahren und laufen.
Und die setzen entsprechend mehr ATP um.
Die setzen auf jeden Fall mehr ATP um am Ende des Tages, und das machen die darüber, dass die zum Beispiel in der Lage sind, auch noch bei einer relativ großen Leistung den Energieumsatz zumindest zu großen Teilen, je nachdem, welche Intensität ich jetzt gerade habe, aber zumindest zu großen Teilen aus dem quasi unlimitierten Substrat der Fette bereitzustellen.
Mhm.
Und das ist die große Kunst. Ne? Mal dir nochmal aus unsere beiden Sportler, die wir eben genannt haben. Wir können nochmal ein ähnliches Beispiel machen. Und wir können jetzt einfach nochmal sagen, der Unterschied zwischen Anna Bruder und Lucy Charles Barclay ist, ihr könnt beide 100 Watt fahren. Ist kein Problem.
Ja.
Ihr könnt auch beide 150 Watt und auch 200 Watt fahren.
Ja.
Je höher wir kommen in der Leistung, desto größer wird jetzt aber der Unterschied, wie ihr beide diese Energie bereitstellt. Weil bei 200 Watt, da fährt Lucy noch einbeinig und kann sagen, 90-95% dieser Energie, die ich für diese 200 Watt jetzt gerade brauche, die kommen aus meinem Lipidstoffwechsel, also aus meinem Fettstoffwechsel. Mhm. Und auch wenn ich natürlich sehr austrainiert bin, habe ich von diesem Substrat immer noch ausreichend Speicher zur Verfügung, um das über einen ziemlich langen Zeitraum zu machen.
Mhm.
Anderes Beispiel, wenn du und Lucy Charles, wenn ihr jetzt beide nächstes Jahr in Kona startet zum Beispiel und Lucy braucht für die Strecke 7 Stunden 45 und Anna braucht für die Strecke 11 Stunden 45.
Mhm.
Dann werdet ihr in etwa trotzdem aber die gleiche Verteilung der Substrate gehabt haben, die ihr benutzt habt, aber halt auf einem anderen Level der Leistung, die ihr dafür erbringen konntet. Aber die Verteilung ist die gleiche. Also ich kann auch 200 Watt fahren, genau wie Tadej Pogacar, aber ich mache das halt bei 95% Kohlenhydratstoffwechsel, weil ich irgendwo nahe meiner Auslastungsgrenze mich gerade befinde. Und deswegen kann ich das natürlich auch nur sinngemäß 1,5 Stunden machen, wohingegen der das immer machen kann. Das Einzige, was der dafür tun muss, ist irgendwie ein kleines bisschen Kohlenhydrate über Zeit zuführen, damit er seinen Fettstoffwechsel weiter betreiben kann. Und dann kann er das 8 Wochen am Stück machen, sinngemäß. Mhm. Ich nicht. Ja, und so, ich glaube es mit diesen ganzen, ich rede manchmal so ein bisschen hier drumherum und so weiter und hole nochmal ein bisschen mehr aus, aber ich glaube anhand dieser Beispiele kann dann klar werden, wie unterschiedlich halt eigentlich so Energiestoffwechselwege sind, ne? Und wie riesig, wie absolut riesig so eine Range sein kann an, sag ich mal, physiologischen Profilen. Ne? Mhm. Also dieses, wir haben es eben beschrieben, die Größe der maximalen Laktatbildungsrate. Jetzt können wir das Gleiche machen für die Größe der Sauerstoffaufnahme. Grobe Einordnung. Wir alle Ausdauersportler fangen irgendwo so an bei, jetzt lassen wir alles außen vor, Geschlecht, Alter und so weiter und so fort, bei 40 Milliliter, sagen wir einfach, ganz grob, 40 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Nach oben hin, die schnellsten Power and Pacer, die wir finden werden, werden so sein im Bereich von 70, vielleicht 75 Milliliter Sauerstoffaufnahme, ganz grob. Ne? Profisport so in Richtung 80, 85 Milliliter, also jetzt die Frage, welcher Profisport, aber bleiben wir mal beim Triathlon. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man diese beiden Metriken, diese beiden Energiestoffwechselwege jetzt zusammenpackt, dann entstehen daraus tausende Konstellationen. Also und zwar wirklich tausende Konstellationen. Wir haben das schon, ich habe das schon oft erlebt, dass zwei Leute gleichzeitig zur Leistungsdiagnostik da waren, Trainingskollegen sinngemäß, die hatten beide eine Schwellenleistung von 280 Watt, aber über sehr unterschiedliche Wege. Also mit anderen Worten, das Training für die nächsten 3 Monate, um aus 280 Watt 310 Watt zu machen, hat für beide komplett anders ausgesehen, obwohl die streng genommen die gleiche Leistung bei einem 20-minütigen FDP-Test hätten fahren können.
Mhm.
Das liegt einfach daran an, dieser Vielfältigkeit dann der Zusammensetzung des Energiestoffwechsels.
Mhm.
Genau.
Was wir sind Frage? In den...
Ob wir aufs Training eingehen. Dazu machen wir eine extra Folge.
Ja, das ist...
Dann machen wir unbedingt eine extra Folge.
Das ist ja schon eine Weile her. Bei mir sind in den letzten 10 Minuten so ganz viele Fenster im Kopf aufgegangen, weil ich es so krass finde, wie es alles zusammenhängt und ineinander greift.
Ja, ja, das ist die Faszination, die mich vor 20 Jahren dazu bewegt hat, irgendwie das beruflich zu machen. Ne? Weil das, also ich stehe da jedes Mal selber noch vor und finde das faszinierend.
Ja.
Und das meine ich wirklich ernst, weil das ist ja wirklich dann, also... Und jetzt bewegen wir uns ja im Profisport zum Beispiel in einem Bereich, wo wir sagen können, da loten wir diese Grenzen auch irgendwo aus. Ne? Und so leicht darf man auch sagen, die erweitern sich auch ein kleines bisschen. Ne? Also die erweitern sich im Triathlon, dass wir mehr Athleten finden, die in allen drei Disziplinen ihr Potenzial voll ausschöpfen.
Mhm.
Oder auch mehr Potenzial schon mitbringen, muss man ja auch schon fast sagen. Ne? Und ja, das ist die Faszination, weswegen ich das irgendwann mal gedacht habe, macht total viel Sinn, das immer zu machen in meinem Leben und jeden Tag zu gucken, wie so ein Stoffwechsel aufgebaut ist, wie man ihn verändern kann, was dafür braucht. Und dann natürlich auch, ne, und dadurch entsteht ja durch das Hintergrundwissen der individuellen Physiologie, durch das Wissen über die Trainingswissenschaft und so weiter, entsteht ja eine Art Fahrplan, den man gehen kann. Die Besonderheit ist aber immer, nur weil der Fahrplan steht, heißt es noch lange nicht, dass er funktioniert. Ne? Also es ist immer auch noch so, dass man sagen kann, IE-Einheiten sind ein schönes Beispiel, bei der sich die Frage stellt, naja, machen die Spaß und wenn ja, wie oft? Ne? Also wenn ich dir jetzt sagen würde, unser Fahrplan sagt, Anna braucht mehr Sauerstoffaufnahme, deswegen machen wir jetzt 3-mal in der Woche IE-Einheiten, dann wirst du vielleicht irgendwann sagen, puh, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so der richtige Weg ist, weil die sind echt ganz schön belastend zum Beispiel. Oder ich schlaf danach schlecht oder, ne? Also jetzt will ich, IE-Einheiten sind ganz toll, bitte nicht falsch verstehen. Aber wie immer geht's um die Dosis. Ne? Und nur weil der theoretische Fahrplan dasteht, heißt das noch lange nicht, dass jeder das gleich verkraftet und so. Ne? Und dass jeder das toll findet, dass jeder das umsetzen kann, sinnvoll und alles, was dazugehört. Und dadurch wird die ganze Vielfältigkeit natürlich noch mal größer.
Und es ist auch von Person zu Person unterschiedlich, ob ich jetzt zum Beispiel, ob ich auf VO2 Max Training besser anspringe als andere oder andersrum.
Ja, ja. Lionel Sanders hat... mal zu mir gesagt, dieses IE-Training, von dem du da redest, ist für 14-Jährige. Und hat überhaupt keinen Sinn darin gesehen, warum er das machen soll. Weil er gesagt hat, das bringt mir einfach nichts. Das ist irgendwie, das mache ich ganz locker weg, das strengt mich nicht an. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass mir das was bringt. Vielleicht einen schönen Satz damals. Musste ich mir extra aufschreiben.
Ja. Und das Beispiel mit Lucy Charles Barkley, was du gerade gebracht hast, ich denke mir das selbst im Training ganz oft, wenn ich Leistung X fahre oder so, was für mich dann in dem Moment echt anstrengend ist. Ja. Und ich mir so denke, das ist für Profis halt gerade ihre Grundlagen Grundlagenintensität.
Aber bei der gleichen, bei dem, und das ist wichtig, aber bei dem gleichen Energieumsatz.
Ja, ne? Und auch also das finde ich total krass.
Bei 200 Watt verbraucht ihr die gleiche Menge an Energie. Also ja. Vielleicht jetzt nicht auf die Kalorie genau, aber für euch beide werden das ganz grob 700 Kalorien sein, die ihr da verbraucht in der Stunde. Ja. Nur halt aus komplett anderen Quellen. Mhm. Ne? Du halt eher vielleicht aus dem Essen von vorher und zu, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal zu 50-60% aus Kohlenhydraten vielleicht und aus dem Rest aus Fetten. Wohingegen das bei Lucy dann vielleicht eher ein Verhältnis ist von ungefähr 90-10. Also 90% aus Fett und Fettstoffwechsel und 10% vielleicht dann aus Kohlenhydraten. Und auch da nochmal der Reminder, ne? Dass auch eine Lucy Charles Barkley, das ist mir nur eingefallen wegen 73 Weltmeisterin und ich habe gerade überlegt, welches Beispiel nehme ich jetzt, dass die da Kohlenhydrate verbraucht, liegt daran, dass auch die auch bei einer noch so niedrigen Intensität immer noch ein Müh an aeroben Stoffwechsel betreibt. Auch die hat eine gewisse glykolytische Aktivität. So wie du und ich jetzt auch im Übrigen, wenn wir hier sitzen. Also würden wir uns jetzt ins Ohrläppchen pieksen und würden wir jetzt Blut abnehmen und gucken, wie viel Laktatkonzentration befindet sich in unserem Blut, dann würden wir feststellen, es ist ein kleiner Ruhewert von irgendwo 0,7 bis vielleicht grob 1,8, vielleicht bis 2 Millimol pro Liter.
Ja. Aber wir haben ja gelernt, wir wollen die glykolytische Aktivität nicht auf Null haben.
Das wäre grundsätzlich eh doof, weil dann wären wir tot. Mhm. Das ist schon mal so eine Sache, da ist der Körper meistens geneigt, das eher zu vermeiden. Und das funktioniert auch nicht. Das funktioniert alleine deswegen nicht, weil du diese Glykolyse immer betreiben musst, weil es wichtige Organe in deinem Körper gibt, die zu einem nicht unerheblichen Anteil auf eben diese Energie angewiesen sind. Also Laktat in umgewandelter Form ist eines der wichtigsten Brennstoffe zum Beispiel für dein Gehirn. Und deswegen kann das nicht auf Null gehen. Ja, und genau. Und dadurch beschreibt sich ganz gut, ne? Also vielleicht auch nochmal so mit dem Mythos aufzuräumen, dass es irgendwie so eine Schranke gibt, die dafür sorgt, dass wir erst den Stoffwechsel und dann den betreiben. Ja, wir sind nicht wie ein Hybridauto, wo wir sagen können, wir machen jetzt 30 Kilometer Elektro und für den Rest nehmen wir dann Benzin, sondern wir sind halt die Form des Hybrids, die halt ja so unterstützend funktioniert. Ne? Wir können zwar dauerhaft ein kleines bisschen Elektroantrieb haben als Hybrid, aber wir müssen dann doch immer noch viel Verbrenner anschmeißen, um eben diese Geschwindigkeit oder diese Leistung jetzt hier gerade bringen zu können. Wir sind also kein Elektroauto und kein Verbrenner, sondern sinngemäß irgendwas dazwischen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, das zu steuern, wie viel wovon wir jetzt gerade verbrauchen, ist halt Training und damit die Anpassung unserer Physiologie. Also wir haben leider keinen Schalter, ne, wie bei einem Auto, wo wir jetzt sagen können, heute fahre ich mal mit ein bisschen Elektrounterstützung und morgen nicht mehr, sondern wir werden immer hingehen und werden sagen können, naja, so eigentlich brauchen wir das, also nicht eigentlich, sondern wir brauchen beides immer. Und über Training können wir halt verändern, wie viel wir davon auf lange Sicht dann irgendwie brauchen werden und haben wollen auch ein Stück weit. Genau.
Können wir noch kurz über Anpassungszeiträume sprechen?
Gerne.
Ja. Okay. Dann lass uns das
individuell
machen. Okay, cool. Also was ich so mitgenommen habe oder was durchgeklungen ist, dass VO2-Max-Training, also das Beispiel IE-Intervalle, dass das sehr, sehr effizient funktioniert und ich mir dadurch vorstelle, dass die VO2-Max schneller auf Trainingsreize reagiert als die Laktatbildungsrate.
Ja, eine schöne Studie gelesen, die kam vor ein paar Wochen raus, da ging es um, ich werde sie rausfinden noch, sorry, wenn ich das ein bisschen unwissenschaftlich zu sagen, ich habe da eine gelesen, ohne dann Autoren und Paper und Co. zu benennen, aber eine Studie, da ging es darum, dass man herangenommen hat, die in der Theorie beste Möglichkeit, um die VO2max zu trainieren. Und das ging ganz viel über so hohe Intensitäten. Also klassisches, wir haben sonst da von HIIT-Training, oder HIIT-Training ist das falsche Wort, HII-Training, ne? Also High Intensity Interval Training. Deswegen ist HIIT-Training immer ein bisschen dümmlich, weil das heißt dann HIIT, also hochintensives Intervall Training. Das ist ein bisschen weird. Und die haben genau das gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wissen ja anhand der wissenschaftlichen Lage in der Theorie, welche Variante am effizientesten ist, um die VO2max zu trainieren. Und dann haben die einen gewissen Probandenkreis danach trainieren lassen und es hat wunderbar funktioniert.
Mhm.
Wo war der Haken?
Dass sie ihre Laktatbildungsrate auch erhöht haben.
So, du bist weiter gewesen als die wissenschaftliche Studie. Das wäre schön gewesen, wenn sie das untersucht hätten, weil das durchaus ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber so weit sind wir in der Sportwissenschaft noch nicht, dass die maximale Laktatbildungsrate so wichtig ist, als dass sie das untersucht hätten. Aber top. Und denk dir nochmal einen einfacheren Punkt.
Also es hat gut funktioniert.
Ja.
Mit hochintensiven Belastungen.
Genau.
Vielleicht haben sie sich welche verletzt oder hohe Abbruchquote.
Super. Richtig gut. Fast alle haben danach gesagt, auf keinen Fall noch eine Woche länger. Niemals.
Okay, cool.
Bis hierhin und niemals weiter. Und das fand ich eine ziemlich geile Studie, ehrlicherweise, weil ich fand den Approach, wie sagt man, die Idee oder die Zielsetzung dahinter, fand ich ziemlich, ziemlich gut, weil das ist halt genau das Problem, vor dem wir dann in der Praxis manchmal stehen. Ne? Da geht es dann so um die Übersetzung der wissenschaftlichen Erkenntnis in die Praxis. Und in der Theorie gibt es natürlich ausreichend Studien, die sagen, hochintensives Intervalltraining ist irgendwie super für. So weit, so fein. Ja, jetzt geht's aber dann darum, natürlich diese sehr isolierte wissenschaftliche Erkenntnis zu nehmen und daraus dann Anwendungsbeispiele zu kreieren und zu überlegen, wie kann ich jetzt den Transfer hinbekommen von einer Studie, die ja teilweise natürlich nicht Triathlon-related ist, hin in einen Triathlon-Trainingsplan zum Beispiel. Mhm. Und die sehr pauschale Aussage von mir ist, ich würde davon nicht allzu viel machen, aber ich würde auch auf keinen Fall drauf verzichten. Ja, also wieder das gleiche Spiel. Die Dosis macht das Gift, wenn man so möchte, an der Stelle. Und es kommt dann ganz viel drauf an, wie die allgemeine Belastung ist. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 3 Ruhetage in der Woche hat, ja, dann vielleicht auch häufiger. Wenn aber jemand eh schon ein großes Trainingsvolumen hat, dann weiß ich nicht, wie groß ich den extra Reiz über häufiges hochintensives Training wählen würde. Also nicht, weiß ich nicht, sondern dann wüsste ich es schon, würde es in dem Maße machen, wie ich denke, dass es richtig ist und dann fragen, wie es gewesen ist. So, so wär die Art und Weise, ne? Genau. Aber das war das Schöne an der Studie, dass wirklich quasi alle gesagt haben, bis hierhin war das fein, konnten wir machen. Ich weiß nicht mehr, was die Dauer war. Ich glaube 4 oder 6 Wochen. Also überschaubar, ne? Also auch zum Beispiel wieder so ein passendes Beispiel für die gesamte Studienlage ist nicht angelegt auf eine 9-monatige Saison, ne, sondern die Studienlage ist angelegt auf ja möglichst kurzes Zeitfenster, dass man es gut umsetzen kann und so weiter. Und dann endet es auch. Also was es auf lange Sicht mit einem macht, ist dann auch immer so ein bisschen die Frage. Aber die Mischung macht es meines Erachtens und ich finde, IE-Einheiten sind ganz toll und vor allen Dingen auch super effektiv, gerade im Winter auf der Rolle, klasse, ne, finde ich. Also auch eine nette Abwechslung. Da geht die Dreiviertelstunde ja dann doch recht flott rum zum Beispiel. Oder die
sehr
Stunde.
Kurzweilig.
Genau, also von daher gibt's ganz, ganz viele Gründe dafür, für diese Einheit, die eher so für 14-Jährige ist. Je nachdem. Genau.
Gut.
So, aber Anpassungszeiträume, also ich will nochmal kurz auf jeden Fall, jetzt habe ich wieder sehr viel drumherum geredet, aber auf jeden Fall nochmal was dazu sagen. Was man sehr pauschal eigentlich sagen kann ist, also wie ich es eben gesagt habe, es ist immer sehr individuell, das ist wahrhaftig so, weil zum Beispiel die Anpassung der maximalen Laktatbildungsrate, dadurch, dass die in sehr direkter Verbindung zu den Muskelfasertypen steht, ist das eine Geschichte, bei der man sich fragen muss, ganz pauschal, klappt das überhaupt? Also ist es möglich für mich jetzt gerade meine hohe maximale Laktatbildungsrate, meine glykolytische Rate zu senken? Und ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht schon Beispiele gehabt hätte, in denen das wirklich nicht funktioniert hat. Also trotz all dem Input, den man dafür gegeben hat, um irgendwie trainingstechnisch zu versuchen, dass man das verändert. Wie gesagt, ne, sprechen wir gerne in einer anderen Folge nochmal drüber, aber von Umfang über Kohlenhydratperiodisierung, über kraftbetontes Training etc. pp. Das am Ende nicht funktioniert hat. Oder zumindest nicht in einem Maße, wo man gesagt hätte, dafür hat es sich gelohnt, jetzt da den Schwerpunkt drauf zu setzen. Ja, und das ist dann wirklich immer, also das ist ja auch, wenn nicht der Hauptgrund, warum wir zum Beispiel jetzt bei Power & Pace hingehen und gesagt haben, hey, wir machen 3-mal diese AI-Analyse, weil wir wissen wollen, wie es sich auch verändert. Wenn wir das einmal machen und dann sagen, so und so ist das. Ja, wir wollen schon wissen, ob das funktioniert oder nicht. Ne? Und für die nächsten Male dann möglicherweise eine Anpassung finden oder. Und auch da werden sehr viele unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Ne? Und ganz pauschal kann man letztendlich sagen, dass so eine maximale Sauerstoffaufnahme passt sich auf jeden Fall tendenziell schneller an. Also da gibt's ja wahnsinnig viele Studien, gerade aus diesem ganzen Hit-Trend, die zeigen, dass auch schon 4 bis 6 Wochen Training reichen können, um signifikante Unterschiede in der Sauerstoffaufnahme zu erzielen. Ne? Mhm. Ganz entscheidend wichtig nochmal ganz kurz, ne? Das heißt nicht, dass man in der Endabrechnung zwangsläufig schneller wird. Ja? Mhm. Also das immer bitte bedenken. Also nur weil ein Energiestoffwechsel sich anpasst, du hast es eben sehr schön gesagt, heißt das nicht, dass man deswegen automatisch auch schneller wird. Es kann auch sein, dass das gleichzeitig negative Effekte mit sich bringt, die denn diesen Effekt der Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme wieder ausgleichen. Das ist der Grund, warum ich zumindest bei so Trainingsstudien häufig ein Freund davon bin, wenn die eben nicht nur die maximale Sauerstoffaufnahme untersuchen, ne, und sich fragen, wird die größer, ja oder nein, sondern gerne auch noch irgendeine praxisnahe sportliche Belastung dabei testen. Also zum Beispiel sowas wie einen, keine Ahnung, 20-minütiges Zeitfahren, einen 5-Kilometer-Lauf oder, ne? Weil das sind dann ja Momente, da kommen beide Stoffwechselwege dann wieder zusammen. Da muss beides im Zusammenspiel funktionieren und da reicht es jetzt halt eben nicht nur auf den einen zu gucken. Das finde ich immer durchaus häufig von Vorteil, um so die zumindest die Relevanz, die anwendungsbezogene Relevanz zu bewerten. Also macht das dann im Training auch Sinn, das in der Art so einfließen zu lassen. Mhm. Genau, deswegen VO2 Max durchaus schneller. Auch dabei immer so ein bisschen mit so einem kleinen Vorbehalt, dass man auch nicht vergessen darf, es gibt auch schöne Studien, die zeigen, wie hohe Intensitäten in zu häufiger Form auch Mitochondrien zerstören können. Ja, also ist bei weitem nicht immer alles grün. Sondern es kann auch mal irgendwie, ja, vielleicht auch negative Konsequenzen haben, aber auch das hängt natürlich ganz klar von der Dosis ab. Mhm. Ne? Genau, und dann, Ziel muss immer sein, eigentlich meines Erachtens zu sagen, ich habe einen Zeitpunkt X, zum Beispiel Mitte November, und ich habe einen Zielwettkampf, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das nächste Jahr irgendwann im Sommer ist, ne? Also irgendwann im, keine Ahnung, Mai bis September oder Oktober. Und in dem Zeitraum bekomme ich es hin, in nachhaltiger Form meine physiologischen Potenziale, die ich vorher ausgemacht habe, sinnvoll zu verändern. Und am Ende ist die Lösung sowieso ganz einfach. Das funktioniert ganz einfach. Das Problem erstmal groß gemacht, um dann zu sagen, hier ist die einfache Lösung. Es braucht die Kontinuität im Training und das Wissen über die Individualität. Also man kann nicht 6 Wochen irgendwas machen, es dann wieder sein lassen und hoffen, dass der Effekt lange anhält. Mhm. Gleichzeitig das, was man in 6 Wochen machen kann. Das heißt nicht, dass man das 8 Wochen machen kann oder 12 oder gar 35 Wochen. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel auch der Punkt. So. Und genau, deswegen, so ist es ja auch der, ne, wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, so sind ja auch erstmal grundlegend die Trainingspläne bei Power & Pace aufgebaut. Die sind eine Mischung aus. Die beinhalten immer grundlegend erstmal sämtliche Ideen, die für beide Stoffwechselwege auch von Bedeutung sind. Mhm. Je nach Kerndisziplin mal mehr von dem einen, mal mehr von dem anderen und so. Aber im Grunde ist es immer eine Mischung, es ist nur die Frage der Verteilung. Genau, und ich würde nie, also so ehrlich würde ich sein, ich glaube, ich würde nie einen ernsthaft anderen Trainingsplan schreiben, bei dem ich mir überlege, all das, was ich gerade gesagt habe, ist mir egal. Ich setze jetzt nur auf die Methodik und achte jetzt nur drauf, dass ich irgendwie am Ende, keine Ahnung, die Sauerstoffaufnahme nach oben bringe. So, ich ja, weiß ich nicht, ob das so richtig funktioniert. Also zumindest meistens ist die Erfahrung, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist.
Ist natürlich immer eine Zahl, die gut aussehen kann, wenn die besonders hoch ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt klar geworden nach dem Hören dieser Folge, dass das ja nicht das einzige Ziel sein sollte.
Und es ist ehrlicherweise auch, und jetzt mag ich es nicht zu kompliziert machen, aber es ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Die Frage ist halt, ne, du hast das gerade schön gesagt, das ist eine Zahl. Und die Frage ist zum Beispiel auch, wie ich diese Zahl in die Praxis umsetzen kann. Also im Sinne von, ich kenne oder habe genügend Beispiele in all den Jahren erlebt von Leuten, die auf dem Blatt Papier sehr gut waren und auch eine sehr hohe VO2 Max hatten, aber zum Beispiel die auch nicht unbedingt lange aufrechterhalten konnten. Also denen du dann deutlich angemerkt hast, dass die im Rennen irgendwann mit einsetzender Ermüdung ihre Leistung reduzieren müssen. Also offensichtlich diese in der Theorie zwar tolle Zahl nicht wirklich nachhaltig über längere Zeit und auch entgegen erster Ermüdungserscheinung wirklich ihr volles Potenzial entfalten konnte. Mhm. Also nur weil das in der Theorie erstmal gut ist, ne, klar, es hat das dann auch eine Aussage, wie das im Rennen sein kann. Aber wie gesagt, es gibt auch genügend Beispiele, wo man dann sagen kann, ja, ist die Frage, ob das mit der Umsetzung dann auch so klappt. Ne? Mhm. Genau. Super. Schön, ich freue mich jetzt schon auf die Trainingsfolge.
Ich mich auch.
Direkter Cliffhanger eingebaut. Ja. An der Stelle.
Gut, also das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Input und sehr, sehr viel Theorie. Wir hoffen, ihr habt mitgeschrieben. Ich hoffe, du hast nicht noch eine Quizfrage für mich.
Nein, ich habe keine Quizfrage. Ich habe gerade mir überlegt, ob ich noch so ein paar Schlagworte raushaue, die man sich ab jetzt merken muss. Aber den Teil sparen wir uns für heute.
Okay.
Machen wir beim nächsten Mal.
Ja, also, wenn ihr am Ende diese Folge gehört habt und natürlich auch die, die wir noch zum Training aufnehmen und veröffentlichen werden, dann versteht ihr möglicherweise, oder das wäre das Ziel, dass ihr euren Trainingsplan besser versteht und da gar keine Fragezeichen mehr dahinter sind. Ihr könnt den Trainingsplan natürlich auch einfach befolgen und macht damit nichts falsch und werdet ziemlich sicher besser, aber ist ja auch eine coole Sache zu wissen, warum das so ist.
Absolut, genau. Und auch da, ne, da wird bei herauskommen, es gibt auch, deswegen habe ich das eben so schön gesagt bei den, nicht ich habe das so schön gesagt, sondern deswegen war das dein Beispiel eben so schön mit den IE-Einheiten, weil da kannst du wirklich exakt sagen, das ist das Ziel, sehr offensichtlich. Wenn du jetzt gesagt hättest, heute Abend stehen auf meinem Plan 3x4 Minuten EB und 2x8 Minuten G2, hätte ich gesagt, ja, ist von beidem was. Mhm. Also es zahlt schon ein bisschen hierauf ein und auch ein bisschen hierauf ein. Und dann hätte ich irgendwie schematisch was gesagt zu meiner Vermutung des Verhältnisses. Genau, so. Und dann wird es dadurch halt einfach ein bisschen, in Anführungsstrichen, schwammiger. Es liegt aber daran, dass natürlich auch, ne, wie soll es auch nicht schwammig sein, wenn beide Stoffwechselwege immer irgendwie nebeneinander funktionieren. Ist auch klar, dass die beide auch in irgendeiner Form benutzt werden und dementsprechend sich halt auch anpassen.
Ja. So eine Einheit wie diese finde ich fast noch faszinierender, zu wissen, dass das beides parallel funktioniert und so existieren kann.
Ja, und du kannst auch IE-Einheiten haben, die zwar schwerpunktmäßig vielleicht IEs beinhalten, aber auch durchaus auf die Senkung deiner Laktatbildungsrate einzahlen. Oha. Also auch das geht. Mhm. Beispiel jetzt, ne? Du fährst 3 Stunden, 3,5 Stunden. Und du fährst zum Einstieg 3x8 Minuten IE. So, dann machst du das zum einen Training aerober Stoffwechsel, zum anderen aber auch, das vergisst man meistens, durchaus Leerung deiner Glykogenspeicher in nicht ganz kleinem Maße. So, wenn die leerer sind und du dann im Anschluss noch eine gewisse Trainingsdauer vor dir hast und vielleicht auch noch ein paar kraftbetonte G2-Intervalle fährst, dann ist der Teil definitiv eher einzahlend auf die Senkung deiner Laktatbildungsrate. Und deswegen kann das gut immer beides sein. Genau. Mhm. Super, genau. Aber deswegen, deine Einheit war eine perfekte Auswahl.
Ja, 3 Stunden habe ich jetzt auch nicht mehr Zeit, deshalb dauert die bei mir nur eine Dreiviertelstunde und wird sich maximal effektiv und effizient anfühlen.
Hast rein, ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Danke fürs Zuhören, danke dir Björn für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk. Champion, 'cause that's how winning's done, and you're a champion, you're a champion, cause that's how winning's done. Some people want, some people wish, some people need and go out and get it. Let's separate.
Champion.